der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Sarah.
Hallo. Wir haben beschlossen, Thea sagt jetzt immer das erste Wort, weil die ersten 3 Sekunden entscheiden. Und du hast einfach die bessere Stimme.
Ach, das würde ich nicht sagen. Stimme klingt einfach ein bisschen anders. Nein, oh Gott, mach das nicht.
Deine Stimme klingt einfach ein bisschen anders.
Nein, nicht anders im Sinne von schlechter, anders im Sinne von, das ist deine Stimme und das ist meine Stimme.
Ja, aber du bist ja auch ausgebildete Sprecherin, das ist ja auch schön. Darüber freuen wir uns und sehr, sehr viele. Du hast einfach eine tolle Stimme. Punkt um. Yay. So, und ich habe einfach ein tolles Buch geschrieben, glaube ich.
Genau, also ja. Du hast aber auch dran geschrieben. Du hast nicht nur irgendwie Texte gesammelt, hast du auch, aber du hast auch viel Text dazu beigetragen.
Ja, und wenn es mal ein Hörbuch geben sollte, dann sprichst du es ein.
Na gut.
Sehr, sehr schön. Alle freuen sich darauf. Schreibt dem Verlag, wenn ihr ein Hörbuch wollt. Schreibt nicht mir, das liegt nicht mehr so in meiner Hand.
Und wenn ihr mehr Geschriebenes haben wollt, dann müsst ihr Sarah anschreiben. Oder müsst ihr dem Verlag schreiben, dass Sarah mehr schreiben soll.
Jedenfalls, danke euch für all das super schöne, wertschätzende, fantastische Feedback. Das ist wirklich, das hat mich tief berührt. Danke, danke, danke.
Ja, die letzte Folge ist, glaube ich, echt gut angekommen. Ich glaube, viele Leute freuen sich auch schon, das Buch zu lesen. Und viele Leute lesen es auch schon und kaufen es auch schon. Im Moment ist das Buch Gemeinsam anders, nämlich auf Platz 7 der Bestseller-Charts von Migazin. Das sind Bücher, Bestseller auf dem deutschen Markt zu den Themenschwerpunkten Migration, Flucht, Integration, Rassismus, Diskriminierung und Rechtsextremismus. Da ist das Buch auf Platz 7 im Moment. Also, es ist jetzt schon ein Verkaufshit und wenn ihr es auch kauft und auch lest, dann ist es noch erfolgreicher. Deswegen empfehlen wir das sehr.
Ja, und es gibt noch weitere schöne Nachrichten. Mich erreichte eine E-Mail von, ich nenne ihn jetzt mal Stefan, ja?
Okay.
Also er heißt nicht so, aber wir sagen jetzt mal Stefan, ja? Stefan bezeichnet sich selber als humanistischer Atheist und ist in die Kirche, eine Mitgliedskirche der VOM, die ich jetzt auch nicht nennen möchte, damit das hier halbwegs anonym bleibt, eingetreten. Als ganz bewusst humanistischer Atheist, weil er sagt, in diesen Zeiten brauchen wir gesellschaftlichen Zusammenhalt, das ist ihm total wichtig. Und er hat über unseren Podcast, also er hat eine Lesung von mir auch Besuch gehabt und dann hat er unseren Podcast, den hört er regelmäßig. Grüße gehen raus an dich, Stefan, du weißt, wer du bist.
Grüße gehen raus an Stefan, der nicht Stefan heißt.
Richtig.
Der aber weiß, so, wer gemeint ist.
Genau, er hört halt unseren Podcast und hat sich dann auch, hat gesehen so auch, dass seine evangelische Landeskirche, dass die eben auch aktiv gegen die AfD, gegen den Rechtsruck stehen und so weiter. Und dann hat er mit denen gesprochen, dem gesagt, ja, unsere Arbeit beeinflusst das auch. Und das fand er so schön, dass er sagt, in diesen Zeiten müssen wir auf gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen. Und Diskussionen über Säkularisierung und so müssen jetzt mal hinten anstehen. Jetzt steht Wichtigeres an, wir müssen zusammenhalten, er tritt ein. Und wenn sich die Weltlage wieder verbessert hat, tritt er vielleicht auch wieder aus und dann können wir wieder über Säkularismus streiten. Finde ich fantastisch, muss ich sagen.
Ja, ich befürchte, dass er auf ewig Kirchenmitglied bleibt.
Ja, mitgehangen, mitgefangen. Also wir hoffen natürlich, dass die Weltlage sich verbessert und dass wir das noch erleben werden und dann gemeinsam mit Stefan hier sitzen und über
Und dass Stefan
streiten.
Sich das dann auch anders überlegt und trotzdem bleibt.
Yes.
Also beides wünschen wir
uns.
Er
darf aber auch humanistischer Atheist bleiben.
Mm. Yes. Okay, ja.
Schön.
Ach, wie schön. Das ist doch eine richtig schöne, wertschätzende Rückmeldung. Solche Rückmeldungen bekommen wir ganz häufig von euch und das freut uns total. Und heute…
Aber solche Rückmeldungen jetzt in speziell,
also es ist schon,
sehr einzigartig.
Also der Stefan,
so habe ich Stefan geantwortet.
Der Stefan hat schon den Jackpot gewonnen in Sachen wertschätzende Rückmeldung. Das war schon ziemlich besonders.
Yes.
Heute hören wir ein ganz tolles Gespräch. Christiane Kasama ist ehemalige Kita-Leiterin und hat das erste rassismuskritische Kita-Konzept in Deutschland erstellt. Sie ist zertifizierte Coachin, Beraterin und Moderatorin. Sie macht Schulungen und coacht Fachkräfte im Bereich rassismuskritischer, stärkender Bildungsarbeit und Diversitätskompetenz, insbesondere in Kindertagesstätten und Schulen. Und du hast sie in Hamburg getroffen?
Genau, sie ist auch in der Nordkirche aktiv und macht da auch manchmal Workshops und Seminare und so. Also ist der Kirche sehr eng verbunden. Mhm. Und ich werde ja oft gefragt, auch ich kriege so Beratungsanfragen. Ne? Und ich mache ja eigentlich keine rassismuskritische Organisationsberatung. Ich mache auch kein Coaching oder so. Ne? Und wenn ihr auch schon mal überlegt habt, oh, frag mal die Sarah an oder wen kann man denn da anfragen? Christiane ist eure Frau. Da meldet ihr euch. Wir verlinken das Coaching auch in den Shownotes auf jeden Fall. Mhm. Und das Gespräch war einfach so schön. Ich war bei ihr zu Hause mit Julian an der Technik, ich am Mikrofon mit ihr. Und es war einfach so schön, einfach auch, dass sie uns nach Hause eingeladen hat. Die Atmosphäre war toll. Es war ein so, so tolles und tiefes und weiches Gespräch, was mich an so vielen Stellen so tief berührt hat. Also Christiane ist ja schon über 60 und schwarze Deutsche. Und das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend, wenn Menschen schon so einen langen Weg auch als schwarze Personen in der Antirassismusbewegung haben und dabei nicht verbittert sind. Mhm. Also letztendlich ist das mein Lebensziel, ne? Diese Arbeit fröhlich weiterzumachen und nicht daran zu verbittern. Und dafür ist Christiane einfach, wow, mir zum Riesenvorbild geworden. Es war total schön.
Und dann freuen wir uns sehr auf das Gespräch. Schön, dass ihr dabei seid und hört gern weiter.
Ja, und da sitzen wir in der Wohnung von Christiane Kassama in Hamburg. Du hast uns hier empfangen, den Julian und mich. Wir sind total froh, hier zu sein. Und du warst direkt auch so gastfreundlich und wir kamen heute Morgen hier rein und es sind auch andere Gäste da. Und ich war gerade bei dir auf Toilette und habe gesehen, dort gibt es extra Gästehandtücher und das ist auch so beschriftet. Und deine Gastfreundschaft, wirklich, die hat mich total beeindruckt. Und schön, dass wir hier sein können. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz.
Ja, ich danke, dass ihr hier bei mir seid und meine Gäste heute seid und ich mit euch den Podcast machen darf. Das ist für mich eine große Ehre. Vielen, vielen Dank.
Ja, für uns ebenso, denn du bist ja wirklich auch schon sehr, sehr lange unterwegs. Wir beide haben uns kennengelernt bei einem Book Lounge von dem Buch über Rassismus und Kirche. Ich bin dabei, der Nordkirche. Das Buch verlinken wir euch auch in den Shownotes, denn das können wir euch wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Und du hast diesen Book Lounge moderiert und hast dann erwähnt, dass du Kita-Leitung warst und im Kita-Bereich arbeitest und deine herzlich warme Art, dann, dass du eine schwarze Frau bist. Und ich saß da und dachte, ach, an meine Kita-Zeit zurück, an meine Grundschulzeit zurück und dachte mir, boah, wenn ich eine Pädagogin wie dich gehabt hätte, das hat wirklich mein Kinderherz total berührt in dem Moment, dich einfach so zu sehen und zu erleben mit dem bisschen, was ich gehört habe, was du gemacht hast. Und ich weiß noch, ich bin dann auch nach der Veranstaltung zu dir gekommen und habe mich dafür bedankt und habe dir das kurz mitgeteilt und dachte, ja, mit Christiane würde ich gerne nochmal sprechen, umso schöner heute hier zu sein.
Ja, danke schön. Ja, danke für die lieben Worte, an die kann ich mich auch noch erinnern. Und während du mir das jetzt gerade erzählt hast, muss ich ein ganz aktuelles Beispiel, das darf ich ja wohl hoffentlich im Podcast so erwähnen. Ich habe mit einem ehemaligen Kindergartenkind, das schwarz ist, hier aufgewachsen ist, wieder zu tun, der mir auch ganz wohlgesonnen ist. Ich bin wieder im Bereich Kita gelandet ich bin auf ihn gestoßen, weil er selbstständig ist. Und wir arbeiten jetzt in seiner Art der Selbstständigkeit mit der Kita zusammen. Und er kommt aus der Zeit, wo ich noch als Erzieherin gearbeitet habe. Er ist jetzt fast 30. Und ich merke diese Wertschätzung, die er mir entgegenbringt und erinnert mich jetzt gerade an diese Worte, die du gegeben hast. Ja, wie viel bewusst oder unbewusst ich auch als schwarze Erzieherin damals, schwarze Pädagogin, schwarzen Kindern mit auf den Weg geben konnte schon. Und gerade eingefallen. Maximilian heißt der junge Mann, genau.
Wow, Grüße gehen raus an Maximilian. Wie schön. Das ist wirklich das, also wie wichtig es ist, auch schwarze Repräsentationsmenschen, Figuren auch zu haben. Für Kinder und auch Jugendliche, wo sie sehen, okay, wenn sie das kann und wenn sie da ist, dann sieht sie mich erstmal mit einem anderen Blick, auch wenn Kinder noch keine Worte dafür haben, das spüren sie ja. Aber auch zu sehen, ich kann das auch werden in der Gesellschaft. Das finde ich so, so wichtig. Wir sind ja gerade hier in Hamburg mit unserer Konzertlesereise. Das Leben ist nicht schwarz-weiß mit dem Buch von Judy Bailey und Patrick DePoole und in Mischform mit meinem Buch Wie ist Jesus weiß geworden, haben wir so eine Konzertlesereise entwickelt, eine Konzertlesung mit dem Titel Jesus ist nicht schwarz-weiß. Und da gibt es am Anfang einen Moment, wo wir so ein bisschen von uns erzählen und wie wir uns auch kennengelernt haben. Und ich habe Judy Bailey, schwarze Frau, kennengelernt, da war ich 15 Jahre alt und kann mich genau an den Moment erinnern, weil ich eben auch in der Kirche, in der evangelischen Kirche sozialisiert und groß geworden bin und bislang gab es schwarze Menschen in meinem Umfeld, in der Kirche, die aktiv waren, gab sie nicht. Nur irgendwie auf Spendenplakaten und so weiter. Und dann kam Judy und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow, das ist eine schwarze Frau, da gibt man eine Bühne, da gibt man ein Mikrofon. Und wenn sie das kann, kann ich das vielleicht auch. Und das hat mir so viel bedeutet, ohne dass wir eine enge Verbindung oder Beziehung zu der Zeit hatten. Und das erzähle ich dann immer in den Konzertlesungen. Und Judy erzählt dann immer, dass sie sagt, ja, und du bist mir auch direkt aufgefallen. So, also da war diese Verbindung da und jetzt bin ich 41 Jahre. Es ist echt etliche Jahre her, dass das passiert ist. Und trotzdem kann ich mich so gut daran erinnern. Und jetzt, wenn du von Maximilian erzählst, das ist so wichtig, diese Verbindung und was das auch mit Lebensgeschichten und Wegen macht, das ist vielen Menschen, glaube ich, gar nicht so bewusst und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen. Danke, dass du das auch nochmal geteilt hast. Jetzt soll es aber um dich gehen und um dich noch ein bisschen mehr kennenzulernen, würde ich ganz gerne einsteigen mit drei Facts, die du mitgebracht hast über dich. Was sollen unsere HörerInnen über dich wissen, um Christiana ein wenig kennenzulernen?
Ja, im Prinzip hast du das erste ja eben schon erwähnt mit den Gästen. Also ich liebe es, mein Haus zu füllen mit Gästen. Ich liebe es vor allen Dingen auch mit Menschen, die auch aus einem anderen Land kommen. Oder ich habe jetzt noch einen anderen Gast hier zurzeit bei mir wohnen aus Peru. Also ich liebe es ja mit unterschiedlichen Menschen, egal wo sie herkommen, wer sie sind, sei es bei mir zu Hause, aber auch in Kommunikation zu treten. Ich liebe Menschen definitiv und liebe mit Menschen in Austausch zu gehen, auch zu diskutieren, mit ihnen gemeinsame Dinge zu erleben. Ich liebe auch Kinder, ich schätze Kinder sehr, für mich sind Kinder sehr, sehr wertvoll. Und ja, du hast nach drei Punkten gefragt, ne? Ich liebe die Natur, ich gehe gerne in die Natur, ich verbinde mich gerne mit, ich lebe ja hier an der Elbe, ich gehe gerne zur Elbe, ich gehe aber auch gerne in Jenisch Park, wo die alten Bäume stehen. Ich kletter auch gerne auf 4.000 Meter in den Anden. Wow. Hohe Herausforderung, aber auch das mag ich, ja. Lieben weiß ich nicht, aber ich mag es, genau. Ja, das sind so kleine Einblicke zu mir.
Ach, schön. Klettern und Höhe, das muss man ja auch vertragen können, ne?
Ja, ist nicht so einfach, genau. Aber spannend, ja. Man wächst aus sich heraus und macht tolle Lebenserfahrungen und ja, ist spannend.
Das klingt schön, wirklich. Also verbunden mit Menschen, der Natur, das, ja, sehr, sehr schön. Das hat für mich auch nochmal, gerade so in der Antirassismusarbeit, dieses Verbundensein mit Menschen, aber auch mit der Natur, nochmal auch in den letzten Jahren eine andere Bedeutung bekommen. Ich weiß nicht, ob das für dich dann auch so im Zusammenhang steht, dieses Verbundensein mit Natur und Mensch.
Also das Verbundenheit, also verbunden mit Menschen, ja, ich bin ja hier aufgewachsen, ich habe sehr viel Rassismus erlebt, auch als kleines Kind natürlich. Ich bin auch in einer sehr rassistischen weißen Familie aufgewachsen und es gab lange Etappen in meinem Leben, die auch von Hass geprägt waren, auch von Hass gegen weiße Menschen geprägt waren. Und das hat sich verändert. Das ist gut so, dass sich das verändert hat. Hat natürlich auch mit Reife, mit Alter, mit Wachstum zu tun, aber gleichzeitig auch für die Arbeit, die ich mache. Also wenn ich als Trainerin unterwegs bin oder eben wenn ich auch in der Kita arbeite, ist es mir immer wichtig, alle Menschen zu erreichen, ne? Die von Rassismus betroffen sind und die, alle sind wir ja von Rassismus betroffen, aber ich sage jetzt mal ich mache es jetzt mal plakativ zwischen schwarz und weißen Menschen und ich glaube an Menschen und ich glaube an die Veränderung, deswegen ist mir die Arbeit, rassismuskritisch unterwegs zu sein, rassismuskritische Bildungsarbeit umzusetzen, Menschen auf dem Weg zu begleiten, zu helfen, ist mir wichtig, weil ich glaube, dann verändern wir die Welt und ich glaube an eine Veränderung und ich glaube an das Positive.
Ach, wie schön. In diesen Zeiten tut das so gut, sowas zu hören. Das ist, und dann noch von einer schwarzen Frau, das finde ich, ist nochmal besonders kraftvoll. Du sagtest, du bist auch schon ein bisschen älter, darf ich, also weil ich glaube, ich finde, also eine afrodeutsche Frau in deinem Alter ist auch nochmal was sehr Besonderes. Und du hast gerade das so ein bisschen angedeutet. Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ja, ich bin 61. Ich fühle mich jünger, aber ich bin 61. Genau. Und da würde ich gerne auch nochmal ein Beispiel, weil du vorhin das Beispiel erzählt hast, erzählen. Das ist mir dann in dem Moment auch aufgefallen, als ich jung war. Und mit einer Freundin, die auch jetzt wieder in Hamburg wohnt, die ist aber 2-3 Jahre jünger, da waren wir aber wirklich noch sehr junge Frauen, unsere Kinder waren noch sehr klein, waren wir auf dem Bundestreffen und hatten das Vergnügen, den Theodor Michael kennenzulernen. Oh, wow. Und wir haben fast die ganze 3 Tage gebraucht, um ihn anzusprechen, weil es damals der erste schwarze deutsche ältere Mann, also in dem er auf Malm war, den wir gesehen haben. Wir kannten so ja schwarze Menschen, ältere Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, aber eben niemand, der so aussah wie wir als schwarzer Deutscher. Und wir hatten uns, ich weiß nicht, wir haben uns an die Hand genommen, 2 doch erwachsene Frauen, aber noch sehr jung, und sind dann ganz mutig auf ihn zugegangen, haben ihn angesprochen, haben gesagt, wir getrauen uns nicht, wir würden gerne mit dir reden. Und ja, es hat mich an dein Beispiel wieder erinnert. Mhm. Und ja, jetzt gehöre ich zu dieser Generation. Genau.
Wow. Theodor Michael, vielleicht noch 2 Sätze dazu. Er war, ja, ich glaube, jetzt wäre er erst vor ein paar Jahren gestorben. Ich glaube, jetzt wäre er so um die 90.
Ja, über 90.
Über 90 sogar. Und hat ja im Zweiten Weltkrieg auch als schwarzer Deutscher schon in Deutschland auch gelebt. Und es gab mal so eine Doku, wo ich auch so Filmausschnitte von ihm gesehen habe, wo er auch wirklich stereotypisierende rassistische Rollen in Spielfilmen gespielt hat, hat auch ein Buch geschrieben. In Köln gibt's eine afrodeutsche Bücherei, die nach ihm benannt ist. Mhm. Und wirklich wirklich ein sehr, sehr besonderer Mensch in Deutschland.
Der als Kind ja auch bei den Menschenschauen in Berlin ausgestellt war mit seinem Vater und seiner Familie. Ja, die Mutter war ja weiße, ich glaube Berlinerin, also weiße Deutsche auf jeden Fall. Der Vater, glaube ich, aus Kamerun, genau. Und er hat das als Kind erlebt, in den Völkerschauen zu sitzen. Ja.
Fürchterlich. Gestern bin ich joggen gewesen und war bei, also unser Hotel ist in der Nähe von dem Zoo hier, Hagenbeck Tierpark. Und also ich hatte auch so, ich bin so daran vorbeigelaufen, hatte so ein ganz beklemmendes Gefühl, weil ich war noch nie da und habe den halt gesehen und kenne halt den Zoo aus den Völkershow-Bildern in meiner Rassismus-PowerPoint. Und das ist ja, also das ist so krass, dass das ist ja auch noch nicht so lange her. Ne? Also da reden wir ja nicht davon, dass es irgendwie 100 Jahre her wäre, dass wir Menschen ausgestellt haben wie Tiere. Mit Tieren ist das auch nicht okay, aber mit Menschen, das ist einfach auch, das ist ein Level von Entmenschlichung, was ja, was meine Großeltern zum Beispiel noch erleben konnten so und als ganz normal wahrgenommen haben. Ne? Also in der Zeit, in der sie jetzt gelebt haben, meine ich. Und ich möchte aber auf einen Punkt, den du gerade gesagt hast, noch mal ganz gerne eingehen. Du hast gerade gesagt, du hast früher weiße Menschen auch gehasst und hast auch, da war so ein Punkt, wo du sagst, du liebst Menschen und auch weiße Menschen und hast da so eine Entwicklung. Du hast gesagt, das hat vielleicht auch mit Alter und Reife zu tun. Aber gab es da in deinem Leben einen Moment oder kannst du dieses Umdenken auch oder auch Umfühlen beschreiben, was da passiert ist, dass du jetzt sagen kannst, ja, das war so eine Entwicklungsstufe, das hat sich so und so verändert und weswegen sich das verändert hat?
Ich glaube, es hat sich auch mit verändert, als ich mich so ganz bewusst über viele, viele Jahre in der Black Community mit Rassismus auseinandergesetzt habe und auch den Weg zu mir selbst gefunden habe. Ich bin ja sehr identifikationslos aufgewachsen, wie ich schon sagte, in einer weißen, auch rassistischen Gesellschaft, in einer Kleinstadt in Süddeutschland. Und war immer mit sehr starken Rassismus konfrontiert. Ich wurde angespuckt in der Straße oder mir wurde gesagt, du schaffst sowieso kein Abitur. Also auch auf dem Bildungsweg wurde ich sehr runtergedrückt. Und ich glaube aber in der ganzen Auseinandersetzung mit Rassismus, auch in der früher war ich sehr aktiv in der Initiative Schwarze Menschen, auch hier in Hamburg, auch auf Bundesebene. Und das hat mir sehr geholfen, den Weg zu mir zu finden, zu wissen. Ich kann mich noch sehr erinnern, als damals der Begriff, haben wir damals aus dem Amerikanischen übernommen, Afrodeutsch. Und das war für mich auch erstmal so für mich, jetzt gar nicht in Hinsicht der weißen Menschen, aber für mich eine Schlüsselerfahrung. Ich wusste, auf welchem Stuhl sitze ich endlich. Das ist so ein Beispiel, dass ich wirklich wirklich noch so ganz bewusst auch emotional weiß, ich habe einen Stuhl, da gehöre ich drauf, ich bin nicht mehr dazwischen. Und das war so ein ganz großes Schlüsselerlebnis. Und dann, klar, kam diese Black Power Bewegung auch innerlich in mir. Die musste auch so sein. Aber da durfte auch, glaube ich, für mich durch die Identifikation, durch gute Erfahrungen, durch vieles Reisen auch, durch die Menschen, die uns auch hier in Hamburg politisch, die schon weiter reifer waren als ich zu dem damaligen Zeitpunkt, die viele Seminare gegeben haben, die ja mich und andere gut auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, das war ein wichtiger Prozess, zu wissen, wer bist du, wo kommst du her, welcher Stuhl gehört zu dir, welcher Stuhl gehört in Deutschland zu dir. Und ich glaube, in dieser ganzen Entwicklung kam irgendwann ja die Öffnung wieder mehr auch emotional für weiße Menschen. Ich hatte immer mit Weißen schon Berufswege und dann hatte ich Kinder, die natürlich weiße Freunde, Freundinnen hatten. Und ja, und ich glaube, das war so die Entwicklung, erst der Weg zu mir, zu wissen, wer ich bin, da meine positive Identifikation zu finden und mich dann wieder öffnen zu dürfen. Mhm. Weil, wie ich ja anfangs sagte, ich habe ja die Liebe zu Menschen mitgebracht. Mhm. Und die war halt ein bisschen verschütt gegangen. Die gehörte dazu, es musste so sein. Und dann durfte sie wieder, ja, aufwachsen. Mhm.
Ja, das finde ich ganz spannend, wie viel eigene Heilung dazugehört, um auch lieben zu können, um auch einzelne weiße Menschen nicht verantwortlich für das zu machen, was einem selbst vielleicht auch Schmerz zugefügt hat. Und letztendlich das System Rassismus als Feind zu sehen und nicht weiße Menschen. Und gleichzeitig erlebe ich auch, wie schwer das ist, für viele BPOC, wie schwer das ist, auch da innere Heilung zu finden, weil unsere Gesellschaft einfach auch nicht darauf ausgelegt ist. Aber darauf kommen wir gleich auch noch zu sprechen. Ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Du hast lange Zeit oder arbeitest auch, du liebst Menschen und Kinder, hast du gerade auch gesagt, und du arbeitest auch mit ihnen zusammen, bist Pädagogin, Kita-Leitung und arbeitest sehr, sehr viel mit Kindern zusammen. Wie ist es denn dann dazu gekommen?
Dass ich Pädagogin wurde, habe ich mich ganz häufig gefragt. Also ich, wie ich ja schon ein paar Mal so aus meiner Kindheit erwähnt habe, ich bin bei meinen weißen Großeltern aufgewachsen, ich habe schon mit 12, 13 Jahren immer mal Baby gesittet. Und irgendwann schlug meine Oma vor, mach doch mal ein Praktikum in der Kita. Ist sehr katholisch dort immer noch. Und die hat einen Bezug zu der katholischen Kirche, zu der katholischen Kita. Ja, und so ist der Weg eingeschlagen. Ich habe mich ganz viele Jahre das immer gefragt. Also ich wollte eigentlich Psychologie studieren, aber wie ich schon erwähnte, Bildungsbereich, nee, du und Abi geht gar nicht und so. So wurde ich Erzieherin im ziemlich katholisch-evangelischen Kontext. Also die Fachschule war evangelisch, der Praktikumsplatz bis zum Ende der Ausbildung katholisch. Und ich habe mich das oft gefragt, hast du das nur wegen deinen Großeltern gemacht? Also die schlugen dann auch noch irgendwie so buchhalterische Sachen, aber das wusste ich, das bin ich gar nicht. Aber im Nachhinein, in meinem Älterwerden, Reiferwerden, habe ich gemerkt, nee, das war schon immer deins. Du bist Pädagogin durch und durch. Vielleicht haben sie es gesehen, vielleicht haben sie es schon gemerkt damals. Ich konnte sie nie wieder fragen, weil sie irgendwann halt verstorben sind. Aber ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung. Und ja, ich bin gerne Pädagogin geworden und habe auch in meiner Zeit als Erzieherin, wo ich jetzt nicht bewusst als schwarze, empowernde Erzieherin durch die Welt gegangen bin, aber immer schon dafür gesorgt, dass es schwarzen Kindern bei mir im Bereich gut ging. Also ich habe ziemlich früh mit Bilderbüchern angefangen, die Freundinnen von mir dann vielleicht aus den USA und England mitgebracht haben, dass Eltern, die dann natürlich übersetzt haben, dass wir sie in Deutsch lesen konnten. Und ich weiß noch, wenn es dann um das Weihnachtsstück, was wir also als Kindergarten für die Kirche gespielt haben oder für unsere eigene Weihnachtsfeier, habe ich immer erst die schwarzen oder BIPOC-Kinder gefragt, möchte von euch jemand Maria oder Engel, der Engel sein? Und zwar das so schon ein bisschen gelenkt. Mhm. Als schwarze Erzieherin, dass wenn die Kinder diese Rollen ausfüllen wollen, dass ich ihnen diese Rollen gegeben habe. Das habe ich schon immer für mich sehr wichtig gefunden. Und dann natürlich immer im Laufe meiner weiteren Entwicklung habe ich das immer, ich sag mal so, jetzt würde ich es natürlich nie wieder versteckt machen, aber damals schon in der Zeit versteckt in meine Pädagogik mit einfließen lassen.
Wow, wie schön. Du gerade erzähltest, du bist bei deinen weißen Großeltern aufgewachsen. Ich bin auch bei meinen weißen Großeltern aufgewachsen, also mütterlicherseits, die deutschen Großeltern. In der Familie bin ich aufgewachsen. Wow, das habe ich gerade ganz berührt, als du das gesagt hast, weil deine Großeltern ja auch noch mal eine Generation über meinen Großeltern sind und aber da auch so eine Connection da ist. Das wäre jetzt noch mal ein ganz anderes Thema. Aber bei mir war es zum Beispiel auch so, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Meine Oma, die hatte selber Fluchterfahrung aus Pommern. Und das Schöne war wirklich, dass sie in ihrer Erfahrung, meine Erfahrung des Fremdseins total mitgefühlt hat immer. Und gleichzeitig wurde aber Rassismus nicht benannt als solcher. Also es gab schon eine Bestätigung dessen, dass meine Gefühle, dass ich anders behandelt werde, was ich schon im Kindergarten wusste und auch schon äußern konnte, dass die richtig waren. Aber das wurde nicht als Rassismus benannt. Deswegen habe ich ja doch irgendwie immer so ein Gefühl gehabt, okay, das liegt vielleicht irgendwie an mir. Und meine Oma hat so dieses Gefühl von sich, was sie ja auch ihr Fluchttrauma eigentlich nie aufgearbeitet hat. Dazu waren auch damals, sie war Jahrgang 34, waren auch keine Kapazitäten und Ressourcen da. Aber dieses, da hat sie eben auch nie drüber geredet. Deswegen wurde auf einer Ebene nicht drüber geredet, aber auf der Gefühlsebene wurde ich auch getröstet und angenommen. Und das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich bis heute einen guten Zugang auch zu meinem Bauchgefühl habe und dem glauben kann, was ein großer Schatz ist. Aber gleichzeitig musste ich so mich selber auf die Suche machen, mit über 20 dann auch Worte dafür zu finden und habe dann von schwarzen deutschen Frauen, Mai Ayim und so weiter gelesen und habe dann Worte für das gefunden. Wie war das denn bei dir? Weil bei dir war das ja noch, da gab es schwarze deutsche Geschichte so irgendwie auch noch gar nicht aufgeschrieben. Ne? Ich meine, das war 80er Jahre. Wie war das bei dir, dass du dafür Worte gefunden hast oder haben deine Großeltern oder Leute schon das Wort Rassismus mit deinen Erfahrungen in Verbindung gebracht?
Nein. Also das, wie du sagst, es war ja noch die Kriegsgeneration mit ihren Kriegstraumaten. Die haben gar nicht von Rassismus gesprochen, nein. Und ja, ich hatte noch einen Punkt on top, dass meine Oma drei Kinder hatte. Eins hatte sie nach der Geburt verloren, dann meine Mutter, die sich sehr früh aus der Familie abgewandt hat und dann ihre Tochter, die, glaube ich, auch ihre Lieblingstochter war, die sehr früh verstorben ist. Und ja, da habe ich dann noch mal eins oben drauf bekommen. Das kam dazu und Emotionalität habe ich vor allen Dingen von meinem Opa bekommen. Der war mir immer zugewandt. Der hat mich auch geschützt. Der hat auch viel mit mir unternommen. Meine Oma war eher die, das hat sie mir auch dann mal erzählt, als kleines Kind, wenn Verwandte von ihr kamen, also auch Schwestern von ihr, die nicht in dem Ort gewohnt haben, dass sie mich dann sozusagen, also ich hab's im Nachhinein als Erwachsene so empfunden, versteckt hat. Also der Kinderwagen muss ja noch sehr klein gewesen sein. Der wurde dann in den Nebenraum geschoben. Und wenn sie zum Beispiel diese Schwester besucht hat, die vielleicht so 60 Kilometer von dem Ort weggewohnt hat, dann hat sie mich auch nie mitgenommen, damit eben die Menschen dort nicht wissen, dass es ein schwarzes Kind in der Familie gibt. Ne? Wiederum waren in Tüttelchen meine Großeltern bekannt, die hatten ein Schuhgeschäft, mein Opa war der Schuhmacher dort und kann mich aber an viele Familien dort erinnern, Freundinnen von mir, deren Eltern oder auch bei uns im Haus, die mir wohlgesonnen waren. Ne? Es waren ja auch meine Großeltern schon älter und dass mich dann Menschen aber mitgenommen haben auf Ausflügen, an Baggerseen und so. Und das war, glaube ich, das, was mir auch viel Kraft gegeben hat in der Zeit. Meine Großeltern konnten es nicht und die waren auch mit ihrem Schmerz, ihre eigenen Traumaten und dann eben noch eine Tochter zu verlieren, die war damals erst 29, sehr beschäftigt. Aber es gab eben Menschen von außen und auch, ich kann mich erinnern, meine Grundschullehrerin, da weiß ich sogar noch den Namen. Ich bin kein Mensch, der Namen gut merken kann, aber sie habe ich mir gemerkt und ich glaube, es hat viel mit einer positiven Emotionalität zu tun, weil sie, glaube ich, ein bisschen auch auf mich aufgepasst hat, auch auf dem Schulhof auf mich aufgepasst hat.
Wow. Das ist echt, danke, dass du das mit uns teilst, dass wie bedeutsam das ist, einzelne Menschen auch, denen man begegnet, die dann so eine Rolle einnehmen wie deine Grundschullehrerin, ne? Und was das auch mit Biografien und mit Menschen macht, also wie wichtig das ist. Ne? Das höre ich ganz oft auch von BPOC, dass sie sagen, ja, und dann gab es da diese eine Lehrerin oder diesen einen Lehrer und der hat mir wirklich das Gefühl gegeben, du kannst das. Und ganz oft, wenn Leute so in Seminaren und Antirassismus-Workshops dann fragen, was soll ich denn machen, ne? Dann sage ich manchmal, du kannst diese eine Lehrperson sein oder du kannst diese eine Fahrperson sein oder diese eine Ehrenamtliche oder diese eine Mensch. Du kannst in einem Moment eine so starke Rolle im Leben von Menschen einnehmen, die sie ein Leben lang positiv prägen können. Du weißt es in dem Moment vielleicht gar nicht und dir ist das gar nicht so bewusst, aber diese Lehrerin, das ist ja, das ist 55 Jahre her und wir reden über sie, wir holen sie quasi hier an den Tisch, ne? Also wie bedeutsam das ist und ja, wie du gerade gesagt hast, auch mit den Theaterstücken und so, was du dann auch gemacht hast als Pädagogin, Kindern diese Rollen gegeben und so. Also da musste ich auch schon wieder an Situationen aus meiner Kindheit denken, wo ich im Dschungelbuch King Louis spielen musste, weil ich dem Affen am nächsten war. Und das wurde auch so gesagt und hatte keine freie Wahl, irgendwie eine andere Rolle zu spielen. Und davon gibt's ja auch zig Geschichten in Deutschland von schwarzen Kindern, die genau diese Rollen dann auch erfüllen mussten. Und wahrscheinlich auch bis heute gibt es diese Geschichten. Und wie wichtig das ist, dass auch in so vermeintlichen Kleinigkeiten, die überhaupt gar keine Kleinigkeiten sind, dann einfach auch zu leben, ne? Toll. Ja, du hast bist du nach Hamburg gekommen irgendwann und hast auch hier eine Kita geleitet. Und dann wurde ja all das, was du gerade so beschrieben hast, was vielleicht so noch unterbewusst oder nicht so in ein Konzept gepackt, was du einfach so gemacht hast als Pädagogin, hast du dann aber irgendwann in ein rassismuskritisches Kita-Konzept auch erarbeitet sozusagen. Das ist das erste rassismuskritische Kita-Konzept Deutschlands, was es gab und gibt. Und was verstehst du denn eigentlich unter einer rassismuskritischen Pädagogik und warum ist sie für dich oder für uns alle eigentlich so wichtig?
Ja, sie ist erstmal wichtig, weil sie für alle Kinder wichtig ist. Wenn man einen Raum schafft und in dem Bereich Kita kann man Räume schaffen für Kinder zwischen 1 und 6 Jahren, die für alle eine positive Identifikation bieten, für alle eine gelebte, offene Welt bieten. Also offene Welt meine ich jetzt die Welt in der Kita drin, dass sich alle Kinder an den ganzen Spielmaterialien positiv identifizieren können. Ich mache das immer so gerne als Beispiel an Bilderbüchern. Alle lieben Bilderbücher und es ist immer fester Bestandteil in Kitas. Und wie wichtig es ist, dass man Bilderbücher hat, in dem sich alle Kinder, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, wie auch immer, ob sie beeinträchtigt sind oder nicht, positiv identifizieren können. Und alle, die Kindern vorlesen, wissen, wie Kinder gerne sagen, das bin ich im Bilderbuch. Und wenn ich für Kinder eine Welt schaffe, in der, egal wie jemand aussieht da drin, sich identifizieren kann, sei es jetzt mit dem Kind, das die Rutsche runterrutscht, sei es mit dem Kind, das irgendwie im Wald spazieren geht mit seinem Papa, aber identifizieren kann, weil die Emotionalität stimmt, nämlich das, was ein Bilderbuch ja ursprünglich transportiert. Und das hatten wir, ich habe das natürlich nicht alleine geschafft, ich habe das nur mit meinem damaligen, ich habe das mit dem Team gemeinsam geschafft, dass wir uns rassismuskritisch auf den Weg gemacht haben und die Kita strukturell dahin auch ausgerichtet haben. Das heißt, ganz klar angefangen Antirassismus-Training. Dann ist den Kolleginnen aufgefallen, oh Gott, was haben wir zum Beispiel noch für Bücher, was haben wir für Materialien? Dann haben wir die massivst aussortiert, uns davon verabschiedet, dann eben durch das eigene Antirassismus-Training. Damals war ich eben als schwarze Leitung und in der Küche arbeitete eine BIPOC-Frau. Sonst war das System oder das Team weiß orientiert. Das hat sich im Laufe der Jahre auch verändert. Also gab es auch für die BIPOC-Mitarbeitenden Empowerment-Training und für die Weißen entweder ein Critical Whiteness-Training oder eben nochmal ein Antirassismus-Training. Kita ist ja immer viel los. Kolleginnen gehen, neue kommen hinzu. Also das muss man ja immer wieder auf den Stand bringen und das haben wir fest etabliert. Das stand eben in unserem Konzept auch drin, dass wir alle 2 Jahre zur Weiterbildung, man hat ja 3 erlaubte Weiterbildungstage und 2 davon waren alle 2 Jahre, das haben wir dann unter politische Bildung genannt, wo wir eben ganz eng zu diesen Themen gearbeitet haben, das waren schon mal die Säulen. Jetzt kam ich natürlich aus der rassismuskritischen Perspektive und habe die Säulen natürlich immer mal wieder auf Dienstbesprechungen oder wenn wir kleine Thementage hatten, immer wieder etabliert. Und ich habe immer, wenn BewerberInnen kamen, die natürlich auch über den Träger eingestellt wurden, aber immer gesagt, wer sind wir in unserer Kita, was erwarte ich? Und habe ihnen natürlich gesagt, ich erwarte, dass ihr den Weg mit uns geht. Ob das jetzt die Auszubildende war, die FSJlerin war oder eben Leute, die sich auf eine freie Stelle beworben haben, dass sie wussten, wir sind in diesem Konstrukt drin und wir wünschen uns dann Menschen, die diesen Weg mit uns gehen. Ne? Und spannend fand ich auf diesem ganzen Weg, unabhängig nochmal davon, das war ja im sogenannten Speckgürtel Hamburgs, wie die Eltern mitgegangen sind. Ne? Mhm. Also es war ja schon ein bisschen herausfordernd so, wie gehen die Eltern damit um? Sehr viele damals am Anfang weiße Eltern, gut etabliert Akademikereltern, aber ja, wir waren eine sehr beliebte Kita und die Eltern haben das auch immer wertgeschätzt und ich kann mich noch an einen Teil erinnern, da hatte ein Kind Geburtstag und die Mama kam zu mir ins Büro und sagte, jetzt eine Familie, die finanziell gut abgesichert war, wir würden gerne der Gruppe 2, 3 Bilderbücher schenken, weil ja unsere Tochter Geburtstag hat, haben Sie eine Liste für mich? Und ich konnte ihr ganz frei dann eben eine rassismuskritische Kinderbuchliste geben und sie hat dann mit ihrer Tochter 2, 3 Bücher ausgesucht, die sie dann der Gruppe geschenkt hat. Oder wenn wir einen Büchertisch gemacht haben, wir haben dann vor Ostern und vor der Weihnachtszeit mit einer Buchhandlung zusammengearbeitet und dann habe ich auch immer bewusst der Buchhandlung, um einmal bei der Buchhandlung was zu verändern natürlich und dass Eltern die Möglichkeit haben, rassismuskritische Bilderbücher zu kaufen, haben wir eben alles am Repertoire auch immer mit auf den Tischen gehabt und da kam nie Gegenwind, sondern eher immer was Positives von den meisten Eltern. Und das fand ich natürlich so im Nachhinein gesehen auch toll, weil so können wir Gesellschaft verändern, mit allen Eltern, mit allen Kindern gemeinsam.
Wow, also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wie war denn das Verhältnis von Kindern of Color und weißen Kindern in der Kita dann? Hat sich das auch verändert?
Also ich kann ein Beispiel erzählen, was ich sehr spannend fand. Aus der Perspektive, ich erzähle es jetzt eher aus der Perspektive der Erwachsenen. Ich hoffe, beantworte trotzdem deine Frage. So ein Beispiel, das mir sehr gut in Erinnerung behalten wurde. Es kam eine weiße Mutter, ich betone das jetzt mit weiß und schwarz ganz bewusst, eine weiße Mutter zu dem weißen Erzieher und sagte, ich bin ganz entsetzt. Mein Kind hat zu Hause erzählt, es will nicht mehr mit dem Kind X spielen. Die Hand ist so dreckig, weil das ist ja schwarz. So, und dann heißt es ja oft, wenn die Eltern überhaupt den Mut haben, das auszusprechen, das kommt ja auf der Kita, wir sind ja nicht so. So, und wir waren jetzt eine rassismuskritische Kita und das Schöne dabei war, der Kollege hat es mir erzählt, aber er hatte auch die Lösung. Also es oft kommen ja dann, das erlebe ich auch in den Seminaren, dass eben Kollegen, also Erzieher oder ErzieherInnen, Lehrer, LehrerInnen kommen und sagen, ja, wie verhalte ich mich denn da? Jetzt war der Kollege aber geschult und ihm war das klar, so direkt aus der Gruppe kann es nicht kommen. Vielleicht, weil das Kind zu Hause Bücher vorgelesen bekommt oder Geschichten hört, die irgendwie halt für Kinder bestimmt sind, aber die halt nicht rassismusfrei sind, konnte so ganz gut mit der Mama ins Gespräch gehen, um ihr zu sagen, Mensch, wo kommt's denn her? Also vielleicht durch Materialien, Geschichten, die Oma vielleicht gelesen hat und so weiter. Und bei uns war das dann das Thema, das werde ich auch immer wieder in Seminaren gefragt, wir haben das nicht thematisiert, sondern es war wie jetzt Frühling und wir hatten Hochbeet und er hat dann mit den beiden Kindern das Hochbeet angefangen neu zu bepflanzen, hat ihnen Aufgaben gegeben und so hat er die Kinder wieder zueinander geführt. Und das finde ich ist so ein enormes Beispiel, was eben passiert, wenn alle rassismuskritisch geschult sind und es umsetzen und ich sage, oh mein Gott, da haben wir jetzt ein Thema. Ach Gott, und wie stärken wir das schwarze Kind, wie stärken wir das weiße Kind, was ist denn da passiert, wo kommt es her? Nein, es wird auf Erwachsenenebene, wurde es besprochen, wo könnte es herkommen? Aber in der Kita gucken wir, dass wir die Kinder auf der Ebene, auf der sie sind, nämlich auf der kindlichen Ebene, wieder zueinander bringen. Und es hat funktioniert, weil wir natürlich auch drumherum die Welt so geschaffen hatten, durch Bilder, die da hingen, durch Spiele, durch Regeln, auf den Regeln plakativ waren immer BIPOC-Kinder mit abgebildet, also in der Welt, die Weltkarten, die hingen, die Welt, in der wir drin waren in dieser Kita, die war eben so rassismuskritisch und positiv für alle Kinder, dass wir nicht mehr die Themen thematisieren mussten, sondern wir konnten es nur in Tüllichen auf der pädagogischen Ebene oder der Kollege auf der pädagogischen Ebene klären.
Und wie schön, dass das dann auch für weiße Kinder ja einen positiven Effekt hat. Ne? Also das ist, das erlebe ich auch häufig, dass gerade so in der Kirche, wenn wir über Rassismus sprechen, dann geht es ganz häufig darum, wie können wir euch denn jetzt helfen? So, und du sagtest gerade eben am Anfang auch schon, betroffen sind wir eigentlich auch alle von Rassismus, weiße Menschen wie Menschen of Color. Und diese Betroffenheit von Weißsein im rassistischen System, die wird so selten auch thematisiert. Und es fällt auch weißen Menschen schwer, das mit in den Blick zu nehmen, gerade in der Kirche, weil sie so sozialisiert sind. Also ich kann vor allem für die Kirche sprechen, vielleicht ist es auch in anderen, vermutlich auch in anderen Institutionen so. Aber weil sie so darauf gepolt sind, anderen zu helfen, zu retten, sich in gnädiger Nächstenliebe zuzuwenden. Und bei Rassismus geht es dann eben jetzt um meine Betroffenheit, aber nicht um die Betroffenheit der weißen Person, die mir diese Frage stellt. Und dieses Beispiel, finde ich, das macht so schön deutlich, dass das ja auch für das weiße Kind unglaublich gewinnbringend ist, dass da Erwachsene um diesem Kind herum sind, auch um diesem Kind diese Möglichkeit zu geben, sich mit dem schwarzen Kind wieder in Verbindung zu bringen, ohne dass das weiße Kind jetzt für irgendwas beschuldigt oder beschämt wird. Denn Schuld und Scham sind ja so oft auch in erwachsenen Menschen, gerade auch bei weißen Menschen, dann ja in der Auseinandersetzung mit Rassismus einfach Verhinderungs Barrieren, die dazu führen, dass Menschen sich nicht mit Critical Whiteness und mit Rassismus auseinandersetzen. Deswegen total schönes Beispiel, finde ich, ja. Und da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man ein Setting schafft, dass alle geschult sind.
Ja, das ist eine ganz wichtige Basis und dass eben alle das immer wieder wiederholen. Das haben auch meine KollegInnen erzählt immer, also die weißen KollegInnen, weil die huschen ja dann wieder in ihre weiße Welt hinein, in ihre privilegierte Welt hinein. Und die haben das auch immer wieder gesagt, es ist gut, dass wir das immer wieder wiederholen. Ich weiß noch, wir hatten ein Faschingsfest und natürlich hatten wir Regeln. Und da kam dann ein Kind mit einem klischeehaften Kostüm. Wir haben das natürlich geduldet damals, weil wir schicken dann jetzt nicht ein Kind weg oder wie auch immer. Und die Kinder wurden dann immer im Kreis begrüßt mit ihren Kostümen und so. Und da ist dann ein Wort gefallen von einer Kollegin. In dem Moment, wo sie das in diesem Lied gesungen hat, war ihr das so bewusst und kam danach und sagt, wie kann mir das passieren in dieser Kita? Und das war eben halt auch das Schöne. Ich habe sie nicht irgendwie denunziert dafür, sondern ich habe gesagt, ja, aber ist doch gut, wir lernen alle daraus. Und das sagt sie, ja, gut, dass wir dieses Jahr wieder ein Training haben. Ich bin schon wieder zu weit davon entfernt. Und das sind eben die Sachen, die dann so wichtig sind, ne, dass Dinge aufgefangen werden können, dass auch einer weißen Kollegin das noch passieren darf und dass man drüber sprechen kann und eine Plattform hat. Ne? Mhm. Und genauso eben auch nochmal für die schwarzen Erzieherinnen. Ich habe im Moment viele Gespräche mit BIPOC-LehrerInnen, jungen LehrerInnen, die so ganz bewusst in diesen Beruf gegangen sind, die in Hamburger Schulen arbeiten. Und ich weiß von dem einen jungen Mann, der sagt, ich halte es im Lehrerzimmer nicht aus. Ich kann das nicht ab, wie dann über vor allen Dingen schwarze und BIPOC-Kinder gesprochen wird. Der macht seine Pausen in seinem Auto. Und wo ich so denke, ja, aber es kann ja zum einen für die Kinder No-Go, aber auch, dass das Personal die Räume verlassen muss auf dem Arbeitsplatz, weil es das nicht mehr aushält. Ne? Und da, wenn ich jetzt wieder in die Kita von damals hineingucke, wie wichtig es war, dass eben die Räume auch für schwarze BIPOC-ErzieherInnen, die mit der Zeit gekommen sind, geschaffen wurde, dass sie sich wohlfühlen, dass sie alles äußern durften. Und dass alles einen Platz hat, für alle Seiten einen Platz hat. Ne? Mhm. Was für uns halt auch wichtig war, wir hatten ja am Anfang schon mal vom Thema Identifikation, dass die Kinder die Möglichkeit hatten, eben nicht nur durch mich, sondern auch durch Menschen, das haben wir dann sozusagen erstmal gemacht, weil man hat nicht immer, jetzt hat man mehr freie ErzieherInnenstelle, aber damals nicht, als wir dann eben für die Vorschule haben wir zum Beispiel eine schwarze Pädagogin eingestellt, also die nur zeitweise bei uns war, wo Budget da war und dass jemand, der Musik mit den Kindern gemacht hat, dass das eine schwarze Person war, so dass alle Kinder die Erlebniswelt von schwarzen Menschen haben, die auch in einem Bildungskontext mit ihnen zu tun haben, weil sie erleben das ja, dass schwarze Menschen sauber machen müssen, ja, dass sie vielleicht Hilfsjobs machen müssen, und aber dass alle Kinder die Erlebniswelt hatten, dass schwarze Menschen auch im Bildungssystem, jetzt im Bildungssystem Kita arbeiten. Und ich habe für meine Kolleginnen, wenn es zu pädagogischen Themen, wenn ich schwarze PädagogInnen oder BIPOC-Pädagoginnen oder nicht Pädagogin, Entschuldigung, SeminarleiterInnen gefunden habe, zu ganz normalen pädagogischen Themen, habe ich die eingeladen, bewusst in unsere Kita, damit eben auch meine KollegInnen die Möglichkeit haben, schwarze oder BIPOC-ReferentInnen zu haben. Das macht ja auch nochmal was mit der eigenen Einstellung und mit ihrer Erlebniswelt. Ob das jetzt BIPOC-Kolleginnen aus meinem Team waren oder auch die Weißen. Also solche Sachen waren mir auch ganz wichtig.
Ja, spannend. Daran lernen Kinder ja auch Rassismus. Also alle Kinder lernen Rassismus dadurch, indem sie die Lebenswelt beobachten, wer vertritt welche Rolle in unserer Gesellschaft. Also in der Kirche sage ich oft, Kinder lernen dadurch, wer putzt die Toiletten im Gemeindehaus und wer steht vorne auf der Kanzel. Dadurch leiten Kinder, schwarze wie weiße Kinder, was ab. Und zwar, wer ist klug, wer ist weniger klug, wer hat die Kapazitäten oder wer ist irgendwie schlau genug, um da vorne zu stehen, wer hat was zu sagen, wer hat nichts zu sagen. Ne? Das ist ja was, wodurch Kinder schon sehr, sehr früh lernen. Deswegen total schön, dass ihr da auch, ja, dass es so allumfassend ist. Ich finde, das macht vieles. Ich werde ganz oft gefragt, was können wir jetzt machen und so. Und deine Beschreibungen, die machen, glaube ich, sehr, sehr viel deutlich, wie man es machen kann und wie allumfänglich das auch ist. Also was das eigentlich bedeutet, eine rassismuskritische Organisationsentwicklung letztendlich ja auch. Ne? Und was das alles beinhaltet, das machen deine Beispiele auch, finde ich, sehr, sehr anschaulich nochmal. Eigentlich müssten Leute, die ja dieses Kita-Konzept deutschlandweit aktuell bei fast der Hälfte aller Kinder mit Migrationsgeschichte aus den Händen reißen, oder?
Eigentlich ja, sie tun es aber nicht. Also ich habe ja auch für einen kirchlichen Träger gearbeitet, für einen großen Träger hier in Hamburg, und ich konnte in meiner Kita sehr frei damit umgehen, aber es war nicht, dass sich die oberen Etagen wirklich dafür interessiert haben. Jetzt getraue ich mich, das auch in der Öffentlichkeit zu sagen, um vielleicht das Konstrukt auf andere Kitas zu übertragen. Ja, das fand ich immer sehr, sehr schade. Und wenn man, auch aus meinem Team kamen Vorschläge an die Bereichsleitung und das wurde blockiert, dafür haben wir jetzt gar keine Zeit. Fand ich sehr, sehr schade. Ich wäre gerne länger vielleicht bei dem Träger auch geblieben, wenn sich was verändert hätte und wenn sie meine Kompetenzen in der Hinsicht im Thema Rassismuskritik auch wirklich angenommen hätten und mit mir und meinem Team vielleicht auch da für diesen großen Träger, der sehr viele Kitas hat, uns mitgenommen hätte, was für das Konstrukt, für die Struktur was zu verändern, das war leider nicht.
Das ist immer auch in der Kirche, denke ich, häufig so, Kirche verliert Mitglieder, ne? Also Kirche wird kleiner. Dabei haben wir so viele Menschen, die wir erreichen könnten, die wir aber eigentlich ausschließen oder gar nicht im Blick haben. Und da sitzen Leute in meinen Seminaren und erkennen dann, was Rassismus alles getan hat und wie Rassismus wirkt und so weiter. Und dann sage ich ganz oft, naja, also auch, das so soll man natürlich auch nicht denken, es geht um Menschen, es geht um Würde. Und aber wenn ich nur betriebswirtschaftlich da drauf schauen würde, dann macht es Sinn, in der Konstellation unserer Gesellschaft, in einer multidiversen Migrationsgesellschaft, sich rassismuskritisch organisieren muss. Weil ansonsten hat man als Kirche keine Zukunft. Das macht alleine von dieser Perspektive aus macht das Sinn. Und trotzdem tun sie es nicht. Hast du eine Idee, warum?
Ja, also ich weiß nicht, ob die Idee richtig ist, aber ich erlebe auch einen Unterschied, wenn ich in Kitas gebucht werde. Ich gehe ja nicht allein, ich gehe ja über Cambo mit meiner tollen Kollegin Annette Mbombi. Und wenn wir in Institutionen, ich nehme jetzt das Beispiel, Kita bin oder auch GBS, also in Hamburg haben wir ja so eine Ganztagsschulbetreuung, wenn wir da mit kirchlichen oder mit an Kita, evangelischen wie katholischen Einrichtungen eingeladen sind, ist es immer schwieriger zu arbeiten, als es eben freie Träger sind, oder Kitas, die nicht an Kirche gebunden sind. Ich glaube, das hat eben mit dieser christlichen Nächstenliebehaltung zu tun. Und ich glaube, es hat damit zu tun, ich bin ja gar nicht Rassist, ich glaube ja an Gott, ich komme aus dem Konstrukt Kirche. Ich hatte gerade ein Beispiel vor Augen, da waren wir im katholischen Kontext unterwegs und dann sagte die eine Kollegin, naja, wir sitzen hier, wenn wir rausgucken, haben wir hier die Kirche direkt vor uns. Wir sind doch gläubige Menschen. Und das allein reicht halt nicht. Das schützt vielleicht vor vielem. Rassismus ist ja auch ein emotionales Thema. Mhm. Und wenn ich mich auch mit als weißer Mensch mit meinem eigenen Rassismus auseinandersetze, komme ich in ein emotionales Thema. Und wenn ich halt als Erzieherin sage, aber ich gucke ja jeden Tag auf die Kirche, ich höre ja die Kirchenglocke, das reicht nicht. Ne? Und es gibt, wir sagen ja in Deutschland immer, man muss runter vom Sofa, raus aus der Komfortzone. Und bei Rassismus müssen das alle. Und ich glaube, viele Menschen haben Angst vor diesem Runter vom Sofa, auch zum Thema Rassismus, weil es verändert ja was und Veränderung, ja, da muss ich mitgehen können, da muss ich Kraft für haben. Und ja, ich hoffe, Kirche und mit dem Buch, wo ihr jetzt auch unterwegs seid, das ist so wichtig. Und ich wünsche das dem ganzen Konstrukt Kirche, ich wünsche es den Menschen, die gläubig sind und in die Kirche gehen, sich öffnen zu dürfen. Nur dann erreichen wir nochmal eine große, große Breite, ja, liebevolle Menschengruppe in Deutschland. Und vor allen Dingen, weil ja, wenn ich in den Bereich Kita reingucke, ja sehr, sehr viele Kitas einem kirchlichen Träger angehören. Und wenn die sich gemeinsam auf den Weg machen, ja, dann kriegen wir doch Deutschland gut verändert, gerade in Zeiten, wo die AfD so viele Punkte, so viele Stimmen bekommt.
Ich finde das ganz spannend, was du sagst, wie tiefgreifend das auch ist, ne? Also gerade bei Christenmenschen auch oder bei Menschen, die so in der Kirche auch sozialisiert und verankert sind und auch ja die meisten Menschen, die in der Kirche aktiv sind, ja auch von klein auf. Das heißt, sie haben ja, so wie ich auch, von klein auf eine sehr christlich, in dem Fall bei mir, evangelische Prägung. Und gerade als im letzten Jahr die Forum-Studie veröffentlicht worden ist, also die Studie, die sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie aufgedeckt hat, da wurde nochmal deutlich, wie wichtig auch, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, ein grundlegendes Umdenken eigentlich notwendig ist. Also eine komplette Transformation auch der eigenen Haltung und der eigenen Überzeugung oder auch des Geschocktseins. Wir gehören auf der Seite der Guten und so. Und da dachte ich nochmal, wie eng das verknüpft ist auch mit dem Thema Rassismus. Weil man so sehr das Selbstbild vor sich hat, der Kirchturm steht da ja, ist ja alles in Ordnung. Und das ist so tief auch, das haben unsere inneren Kinder gelernt. Ne? Also in der Kirche ist die Welt noch in Ordnung. Da draußen ist die böse Welt, bei uns nicht. Und das ist natürlich ein Nährboden für Gewalt, für sexualisierte Gewalt, aber genauso für Rassismus und so. Und das fand ich nochmal gerade so in der Auseinandersetzung mit der Aufarbeitung, da hatten wir auch ein paar Leute hier im Podcast dazu, die sich da engagieren und selber auch betroffen sind von sexualisierter Gewalt. Das fand ich wirklich nochmal auch eine, in Anführungsstrichen, schöne Verbindung, weil wir gemeinsam auf dem Weg sind und dieselben Kämpfe kämpfen. Und wenn wir uns solidarisieren und zusammentun, dann werden unsere Stimmen auch stärker. Aber es ist interessant, dass du das auch so wahrnimmst zwischen kirchlichen Kitas und nicht kirchlichen Kitas. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Du hast gerade viel von Kinderbüchern erzählt und wie wichtig Kinderbücher im Kita-Bereich waren. Und dazu gab es mal ein Interview in der Zeit mit dir. Da ging es auch um Kinderbücher. Kannst du davon ein bisschen was erzählen? Denn das hat ja hohe Wellen geschlagen.
Das hat hohe Wellen in ganz Deutschland geschlagen, ja. Hat mir ein bisschen Berühmtheit in Deutschland gegeben. Ja, das war ein Interview, das ich als, ich kann es mal noch mal kurz vom Arbeitskontext sagen.
Sagst du auch noch mal, wann das war?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr, vor Corona, wäre ich nehme vor, nach Corona.
Also okay, aber es war jetzt Jahre nicht in den 80er oder 90er
nein,
Jahren.
Nein, das war vielleicht vor 6 Jahren oder so, da müsste ich sogar nachgucken. Ich gebe öfters mal Interviews, deswegen merke ich mir gar nicht, wann ich welche Interviews gebe. Aber das war ein Interview, das ich als Privatperson gegeben habe Und da ging es eben um Rassismus im Kinderbuch. Ich habe viel über Jim Knopf und Pippi Langstrumpf gesprochen und warum ich als Pädagogin das nicht befürworte, diese Bücher, die von Rassismus geprägt sind, heute noch lesen würde. Was Menschen lesen, lasse ich immer ziemlich frei, auch in meinen Seminaren. Aber es sollte jeder, der sagt, also jetzt, wenn ich von Pädagogen spreche, genauso natürlich von Eltern, Großeltern, wenn ich rassismuskritisch sein möchte, dann sollte ich diese Bücher nicht lesen. Und das hat aber sehr hohe Wellen geschlagen. Ich bin dann, wie gesagt, das war als Privatperson in den Sommerferien und ich bin zur Arbeit gekommen, ich mache meinen PC hoch und mich hat es erschlagen. Gefühlt hatte ich bestimmt 200 Mails, vielleicht waren es auch mehr. Davon bestimmt 90% wirklich böse Shit-Mails, weil ich wurde halt als Privatperson zum Glück nicht gefunden, aber ich wurde eben als Kita-Leitung gefunden und sehr, sehr, sehr viele Menschen haben ihren Frust, ihre negative Gefühle, ihre negativen Worte und auch ganz klaren Rassismus gegen mich abgegeben. Ich habe dann auch von, das war wieder das Gute an dem damaligen Träger, ich habe dann auch erfahren, dass die Geschäftsleitung durch einen Brief oder durch eine Mail aufgefordert wurde, mich zu entlassen. Mein Team stand hinter mir, meine Eltern standen hinter mir. Ich betone immer wieder, ich habe das Interview als Privatperson gegeben und ich würde es auch wiedergeben, weil ich nicht dafür bin, dass man Bilderbücher zeigt, die klischeehaft sind, indem sich schwarze Kinder eben als nicht positiv identifizieren können und die weiße rassistische Denke von weißen Kindern weiter geprägt wird, auch nicht an Geschichten. Und wenn dann bei Pippi Langstrumpf steht im Kongo lügen alle, weiß ich nicht, warum das gelesen werden sollte. Und da stehe ich bis heute auch dazu. Aber es hat Wellen geschlagen. Es gab sogar einen anonymen Brief, den ich, wo ich dann zur Polizei musste, eine Anzeige machen musste, weil der direkt in die Kita kam, weil ich dachte nicht, dass irgendwie Menschen, die gerne vielleicht Gewalt ausüben, ich musste die Kinder, die Eltern und mein Team schützen, dann eine anonyme Anzeige, die natürlich im Sande verlaufen ist. Aber es war schon, ja, war eine herausfordernde Zeit, aber gleichzeitig zu erleben, dass Eltern, in dem Falle auch der Träger damals und mein Team natürlich hinter mir stand. Aber ich würde das Interview immer wieder so geben, weil ich für eine rassismuskritische Bildung bin und ich stehe dazu und das ist so wichtig. Mir wurde unterstellt, ich hätte zum Bücherverbrennen aufgerufen. Ich sag immer, jeder muss wissen, was er mit Büchern macht, die nicht gerecht sind, ob das jetzt um Rassismus geht, um Gender, nicht vorhandene Genderorientierung, wo auch immer es rumgeht. Jeder entscheidet selber, was er mit diesen Büchern macht. Ich würde immer jeder Pädagogin sagen, das hat nichts in der Kita zu suchen, auch nicht in Schule. Aber was die Schule, die Kita und die, wer auch immer mit den Büchern macht, ist ja jedem selbst entlassen, ob man die wegtut, was man damit macht. Ja, ich habe natürlich eine Einstellung, was ich damit gemacht habe mit meinem Team. Aber wie gesagt, auch das hieß es, ich hätte öffentlich zur Bücherverbrennung aufgerufen. Ja, war eine spannende Zeit, aber wie gesagt, ich würde es wieder machen, weil es ist meine Einstellung.
Das tut mir sehr leid, dass du sowas erleben musstest. Ich kann das sehr nachvollziehen. Ich habe Ähnliches auch schon erlebt und bin auch schockiert darüber, wie Menschen da auch reagieren, mit wie viel Hass und Gewalt, obwohl man eben nicht dazu aufruft, Bücher zu verbrennen oder auch nicht dazu aufruft, Menschen irgendwas zu verbieten, können wir ja auch gar nicht, sondern einfach nur auf Dinge hinweist. Also mehr hast du ja nicht getan.
Ja.
Und mit wie viel Abwehr, die dann auch gefährlich werden kann, schwarze Frauen explizit, die sich in der Öffentlichkeit äußern, wie viel Gewalt sie ausgesetzt sind, wie viel Mut und wie viel Courage das bedeutet und nicht einfach mitzumachen, zu lächeln und nichts zu sagen, sondern da auch seine Plattform zu nutzen, dass das erfordert so viel und deswegen finde ich so stark, dass du sagst, ich würde es immer wieder machen. So, also gerade nach dem Erlebten ist das ja nochmal auch ein sehr, sehr starkes Statement. Ja, gerade Pippi Langstrumpf und Jim Knopf, das erlebe ich auch. Gerade bei Pippi Langstrumpf erlebe ich bei sehr engagierten feministischen weißen Frauen in der Kirche sehr, sehr viel Abwehr. Weil es ja auch so die inneren Kinder anspricht. Ist so meine Vermutung. dass da auf einer emotionalen Ebene so viel Verbindung zu Pippi Langstrumpf geschaffen worden ist, was schöne Erinnerungen vielleicht auch hervorruft. Das war, ich saß mit meiner Mama oder meiner Oma auf der Couch mit einer Wolldecke und einem Kakao in der Hand und dann haben wir Pippi gelesen und das war das starke Mädchen und so weiter. Und diese emotionale Verbindung zu Pippi Langstrumpf ist so stark, dass wenn da jemand kommt und sagt, das ist rassistisch und Rassismus als Wort ja sowieso sehr hoch emotional aufgeladen ist und das in Verbindung gebracht wird mit meiner Pippi, dann raste ich aus. Also und das ist wirklich, also das habe ich auch schon ganz oft erlebt, wirklich, dass Menschen ausgerastet sind, weil jetzt will die mir meine Kindheit nehmen. Ich will niemandem seine Kindheit nehmen. Das können wir ja auch gar nicht mehr rückgängig machen. Nur die Frage ist doch, es gibt so viele andere Kinderbücher und so viele andere starke Mädchen mittlerweile. Warum muss man das fortführen bei seinen eigenen Kindern und Enkelkindern dann, wo es doch Alternativen gibt? Und da ist so dieses, ich weiß gar nicht, ist das so ein traditionelles Denken, was mir gut getan hat, hat mir ja auch nicht geschadet. Frage ich mich da manchmal, weiß ich jetzt nicht. Aber so, das erlebe ich auch, dass der Widerstand bei Pippi Langstrumpf, ne, das ist faszinierend, wirklich faszinierend. Ohne, dass ich es auch jemals jemandem verboten hätte. Aber dann kommt ganz schnell die Frage, ja, liest du das denn deinen Kindern vor? Und wenn ich dann ganz offen und ehrlich sage, nein, dann das reicht schon, weil ich es nicht tue. Wo ich so denke, wollt ihr mich jetzt zwingen, dass ich meinen Kindern Rassismus reproduzierende Kinderbücher vorlese? Nein, werde ich nicht tun und auch nicht, um eurem Gefühl jetzt irgendwie einen Gefallen zu tun. Das, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen mit dem Widerstand. Du hast gerade auch schon Cambo erwähnt. Darüber würde ich auch noch gerne mit dir ins Gespräch kommen. Du bietest bei Cambo Coaching und Beratung zu rassismuskritischen Denken und Handeln an. Das ist ja nochmal dann auch jetzt ein weiterer Step sozusagen in deinem Leben, in deiner Biografie. Vielleicht kannst du da einfach mal erzählen, was ihr da macht, was ist Cambo und was bietet ihr an? Verlinken wir auch in unseren Shownotes.
Ja, danke schön. Ja, Cambo ist Annette Mbombi und ich. Ich habe mich ja 2018 als Seminarleitung für rassismuskritische Bildungsarbeit auf den Weg gemacht und arbeite mit Annette Mbombi zusammen. Sie ist Psychologin, ich als Pädagogin seit 2023. Und ja, erstmal ergänzen wir uns in unserer Art, in unserem Wissen, was wir mitbringen, sehr gut in den Seminaren. Und ja, wir mögen uns auch sehr. Das spielt hinzu, wenn wir da so als Duo gebucht werden und bringen eben beide erstmal die Coaching-Erfahrungen mit. Und ja, und unsere Überzeugung, dass wir mit unseren Seminaren was verändern können. Als Coach bin ich auch in meiner Selbstständigkeit unterwegs und arbeite auch für ein Institut, auch zu dem Schwerpunkt Diskriminierung, Rassismus und erlebe dort immer wieder, wie dankbar sehr viele BIPOC-Menschen sind, dass sie mich als Coach haben, dass sie so selbstverständlich oft auf dem Arbeitsplatz über ihre Rassismuserfahrungen sprechen können. Weil ich sie verstehe. Sie äußern gegenüber mir Dinge, wo sie sagen, das würde ich jetzt nie einer weißen Frau sagen. Und sie sind sehr dankbar, wie ich sie dann eben stärke, in dem, wer sie sind und gleichzeitig in ihrem Weg, den sie da brauchen, entweder in der Situation auf dem Arbeitsplatz oder in ihren wichtigen Entscheidungen. Und ich habe auch schon Frauen gecoacht. Es waren jetzt in dem Falle, sind es immer mehr Frauen als Männer. Ich habe auch schon Frauen gecoacht, die mir erzählt haben, wie stark sie mit Rassismus und Sexismus auf der Arbeit konfrontiert sind. Auch in großen Firmen, in sehr bekannten Firmen. Und aber gleichzeitig wenden sich auch aus der Chefetage Personen an mich, die vielleicht Menschen in ihren Teams haben, die von Rassismus betroffen sind und sie selber nicht wissen, wie sie damit umgehen, wie sie ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen stärken können. Und das ist auch ein interessantes, spannendes Arbeiten mit den Menschen, halt auch wieder in Liebe mit den Menschen zu arbeiten, Genau, ich kann mich noch auch an ein Coaching erinnern mit auch einer Person aus der Chefetage, die ja dachte, sie sorgt so toll für ihre Firma und sie haben eine Rassismusbeauftragte und sie haben eine Awareness-Beauftragte, aber die waren alle weiß positioniert und es war ein spannendes, es waren zwei Coachingstunden, sehr spannend, wie ich dieser Person dann ja den Weg öffnen durfte, dass es doch Möglichkeiten geben sollte, dass das von, dass diese Stellen von BIPOC-Menschen besetzt werden. Die fühlte sich so sicher in ihrem Konstrukt, was sie da in der Firma hat, auch eine sehr bekannte Firma deutschlandweit, aber es war ihr nicht bewusst, dass natürlich Menschen, die wirklich von Rassismus betroffen sind, nicht unbedingt zu einer weißen Rassismusbeauftragte innerhalb der Firma gehen. Also auch da ist es ein spannendes Feld und ich freue mich da natürlich über alle Menschen, die ja den Rat bei mir suchen und wir durch ein positives Coaching dann zu einer Veränderung in der Persönlichkeit und auch auf dem Arbeitsplatz. Manchmal sind es private Themen, aber es sind auch meistens berufsorientierte Themen.
Wow, das heißt ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen und aber auch Privatpersonen können sich bei euch melden und Coachings anfragen.
Ja.
Und auch deutschlandweit oder macht ihr nur im Raum Hamburg?
Also direkte Coachings nur im Raum Hamburg, aber auch deutschlandweit, weil wir natürlich auch online gut damit arbeiten können.
Wow, wie wichtig, wie schön. Also da kriege ich auch tatsächlich immer mal wieder Anfragen und das ist gut, da auch auf euch verweisen zu können, wo ihr ja beide auch eine jahrzehntelange Expertise und auch, also allein deine ganzen Beispiele und so, ne, die zeigen, was du für ein Fachwissen, was du für einen Überblick, wie du Wirkweisen auch erkennen kannst und auch nochmal sehr, sehr deutlich auch benannt hast hier jetzt. Das finde ich, das stelle ich mir sehr, sehr hilfreich für auch für Kirchen, für Diakonie. Da hast du ja auch viel Erfahrung, auch in Beratung und so. Das stelle ich mir sehr, sehr hilfreich vor. Ja, spannend, wirklich. Das ist ja auch eine Art von Empowerment, was, wenn du sagst, BIPOCs hast du da auch im Coaching, auch im Einzelcoaching. Was bedeutet für dich Empowerment? Weil in der Kirche reden wir ganz oft von Antirassismus und Critical Whiteness und so. Empowerment habe ich manchmal das Gefühl, das wird so, fällt so ein bisschen unter den Tisch, weil es auch wenige Menschen of Color in der Kirche gibt. Und deswegen die weißen Menschen halt ihre Bedürfnisse in dem Spektrum auch erstmal abfragen wollen, was ich insofern auch verstehen kann. Aber deswegen ist mir die Frage auch nochmal wichtig, was bedeutet für dich Empowerment? Was ist das für dich?
Empowerment ist für mich Empowerment als Frau, Empowerment als schwarze Frau. Wenn ich das jetzt im Arbeitskontext über die Arbeitsfelder, in die wir gesprochen haben, über die wir gesprochen haben, ist es für mich wichtig, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, in dem Kontext, in dem sie sich bewegen, ob es auf der Arbeit ist oder auch im Privaten, Kraft zu schöpfen. Rassismus ist sehr kräftezehrend. Rassismus kann auch krank machen. Dass es Möglichkeiten gibt, dass mein Gegenüber mir den Raum und die Zeit und den Platz lässt, den ich brauche als BIPOC-Person, dass ich vielleicht sogar die Möglichkeit habe, auf dem Arbeitsplatz mehrere BIPOC-Menschen zu haben, dass wir uns selbst durch zum Beispiel eine gezielte Schulung empowern können, dass es ReferentInnen gibt, die ein Empowerment-Training machen, dass das Gegenüber weiß, wer es ist, also in dem Falle die weiße Person und wo die Grenzen sind. Und das lernt die weiße Person wiederum durch ein Critical- oder Antirassismus-Training, dass sie weiß, jetzt habe ich eine Grenze überschritten, beziehungsweise wenn es gelernt hat, ich überschreite gar keine Grenze mehr. Und jetzt habe ich das Beispiel von vorhin vergessen. Das war so ein gutes Beispiel mit dem Platz. Also ich kann ja, ich sage jetzt mal so, ich kann eine Firma haben, die oder wir bleiben bei Kirche. Kirche kann ein Konstrukt haben, in dem BIPOC-Menschen sich bewegen. Genau, du hast das erzählt, mit wenn Kinder aufwachsen, aber die Kirche wird von schwarzen Menschen sauber gemacht. Und wer auf der Kanzel steht, ist die weiße Person. Empowerment bedeutet für mich und wäre auch schön in dem Konstrukt Kirche, dass schwarze Menschen, BIPOC-Menschen dort ihren Platz, der ihnen wirklich gehört, bekommen. Selbst die schwarze Frau, die vielleicht auf politischen Konstruktgründen die Kirche sauber machen muss, bringt ja noch viel mehr mit. Und wenn diese Frau in dem Konstrukt der Gemeinde diesen Platz findet, den sie wirklich hat, den sie als Mensch mitbringt, den sie vielleicht in ihrer Bildung auch mitbringt, kann sie sich in dem Moment empowern, weil sie gesehen wird und dort was bekommt und alle Menschen, die BIPOC sind, die dann in diesen Gottesdienst, in diese Kirche gehen, in dieser Gemeinde aktiv sind, sich mit empowern. Und was ich auch als Empowerment finde, ein safer space, untereinander zu schaffen, zu finden, auf dem Arbeitsplatz oder in Kirche, in der Gemeinde, in dem Konstrukt Kirche, wo Menschen sich zusammenfinden können und ja, über ihre Gefühle sprechen, über ihre Situation sprechen können, Lösungen gemeinsam erarbeiten oder sind Menschen, die sie begleiten in der Erarbeitung und ja, mit positiver Perspektive gestärkt wieder weiter in den Alltag, sei es in Arbeitsleben, Privatleben, in allgemeines Leben starten können.
Wow. Hast du konkrete Tipps noch, wo du denkst, ja, das sollten Kirchenmenschen, die ja unseren Podcast auch überwiegend hören, noch mitbekommen, um safer spaces, sichere Räume zu schaffen, um rassismuskritisch umzudenken, um die Kirche sein zu können, die man eigentlich sein will, aber vor so großen Fragezeichen steht und nicht so richtig weiß, wie.
Naja, wir haben das Thema gar nicht angesprochen, aber ich glaube, Kirche muss sich schon mal mit der Kolonialgeschichte ganz stark auseinandersetzen. Da hat ja Kirche stark geprägt bis heute. Wenn das vielleicht fast mal jede Gemeinde tun würde, dazu auch mal Workshops anzubieten und verpflichtende Workshops anzubieten. Auch die Ehrenamtlichen, die ja mit sehr viel Engagement in Kirche unterwegs sind, dass man die mal dazu verpflichtet und sei es mal so wie Susanne Arndt so eine Reportage sich gemeinsam anguckt. Das, glaube ich, würde viel in der Veränderung erstmal hervorwirken. Und dass es Zeit ist, sich von diesem alten Konstrukt verabschieden zu dürfen, dass das erlaubt ist, dass es Zeit ist. Andere würden sagen, nicht dürfen, sondern müssen. ja, dass eine Umdenke stattfinden kann. Und wir leben ja alle im Zeit des Wandels. Und auch da darf gewandelt werden. Und Kirche redet so oft über Respekt am Menschen, sich auch mal über den Begriff, was ist Respekt wirklich, was ist ein Mensch wirklich, welche Würde hat ein Mensch wirklich und wo muss ich vielleicht Weiße Kirche verändern, um die Würde für alle Menschen neu zu definieren. Von der Gefühlsebene, von der Umgangsebene, ja, und auch von der intellektuellen Ebene. Vielleicht dürfen da auch einige Konstrukte der Kirche mal umgeschrieben werden. Es ist Zeit dafür.
Wow, vielen Dank. Wir fragen unsere GästInnen immer am Ende nach ihrem Traum von Kirche. Das würde ich dich auch gerne fragen. Hast du einen Traum und wie sieht deine Traumkirche aus?
Ja, ich vergleiche das jetzt vielleicht nicht nur mit Kirche, sondern wie sieht meine Traumwelt aus, dass Menschen sich zusammenfinden, jetzt auf Kircheebene durch Aktivitäten, durch Gottesdienste, aber genauso auch gesellschaftlich, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo der Mensch nicht gesehen wird aufgrund seiner Herkunft, seines Äußeren, seiner Sprache, sondern wo der Mensch als Mensch wahrgenommen wird. Ja, das ist eigentlich mein Traum. Und deswegen mache ich ja die Weiterbildungen, dass ich daran glaube, dass wir, vielleicht erlebe ich es, nein, ich werde es nicht mehr erleben, aber vielleicht meine Urenkel, wo es um den Menschen wirklich geht, weil wir Menschen sind so kostbar. Und ja, wir sind tolle Seelen. Und wenn die im Vordergrund stehen bei allem, irgendwann, dann haben wir es geschafft. Und ich wünsche Kirche, dass sie sich mit auf den Weg macht.
Vielen Dank. Und ihr konntet jetzt Christianes Strahlen bei den Träumen gar nicht sehen, aber das hat nochmal, ja, da habe ich nochmal gemerkt, das, was du gerade gesagt hast, deine letzten Zeilen, die kamen so aus der Tiefe deines Herzens und mit so viel Optimismus. Und das bewundere ich auch wirklich an dir. Also 61 Jahre, du hast Rassismus nochmal in Deutschland ganz anders erlebt, als ich ihn erlebt habe. Und du bist nicht verbittert daran. Das finde ich wirklich. Das ist ganz großartig. Das finde ich erstrebenswert im Leben. Vielen Dank für das Teilen, für auch schmerzliche Erfahrungen, aber auch fürs Hoffen, fürs Heilen, für das Positive mitmachen und nach vorne schauen. Danke.
Ja, ich danke dir für unser tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Und euch auch, wenn ihr jetzt bis zum Ende gehört habt, was ich hoffe, dann teilt gerne diesen Podcast, weil ich glaube, dass Christianes Perspektive und ihr Weg doch sehr hoffnungsvoll gerade in diesen Zeiten sein kann. Schön, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.